Ja, so viel zum historischen Hintergrund von ja, Kastenwesen und dem Ganzen. Der Dr. Ambedkar war ja den Dalits Wegbereiter und Vorbild und ist es eben auch bis heute. Er wurde 1891 geboren und war eigentlich einer der ersten Dalits, der wirklich eine umfassende Bildung erfahren hat, der also wirklich zur Schule und zur Uni gehen konnte. Und das ging nur deshalb, weil er das Glück hatte, dass sein Vater in einem Regiment der englischen Armee herrschte, der indischen Armee arbeitete. Und die Briten haben, natürlich möchte ich nicht sagen, aber sie haben das, diese Praxis der Unberührbarkeit halt abgelehnt und haben auch an verschiedenen Stellen versucht, dagegen vorzugehen, haben auch ja dann Gesetze auch schon mal erlassen, die zum Beispiel dann auch Dalits erlaubte, Wasser an anderen Gründen zu ziehen und solche Dinge. Die haben also schon versucht, da so ein bisschen das aufzubrechen und haben eben auch in die Armee Unberührbare aufgenommen. Und der Vater von Ambedkar war einer, der in der Armee diente. Und so konnten seine Kinder eben in diesem ja, auf diesem Armeegelände auch dann zur Schule gehen. Und ja, Ambedkar fiel eben früh auf, dass er ein sehr begnadetes Kind war, sehr begabt, und wurde dann von seinen Lehrern sehr unterstützt und auch für Stipendien vorgeschlagen. Und ja, er wurde dann sogar von einem Maharaja, bekam er ein Stipendium, sodass er nach Europa und in die USA gehen konnte, um dort zu studieren. Und er studierte politische Wissenschaft, Ökonomie, verschiedene Fächer und Jura und kam eben als Anwalt dann und mit verschiedenen ja, Doktortiteln und Magistertiteln nach Indien zurück. Und ja, trat dann 1917 in den Dienst des Maharajas von Baroda, der ihm eben das Ganze auch ermöglicht hatte. Aber obwohl er dann Minister war in diesem Kleinstaat innerhalb des britischen Empires, was eben diesem Maharaja gehörte, obwohl er dort Minister war, wurde er von allen anderen praktisch am Hof oder eben in dieser Regierung ja fürchterlich beschnitten und diskriminiert und selbst von den niedrigsten Büroboten wohl ja sehr, sehr ja, unmenschlich einfach behandelt. Und das hat ihn so entnervt, dass er von keinem wirklich, keine normale Kommunikation aufbauen konnte, dass er irgendwann dann ganz entnervt das Handtuch geworfen hat und gekündigt hat. Er hat unterschiedliche Stellen dann gehabt. Er war lange Dozent in Mumbai an der Universität, hat selber auch eine politische Partei gegründet. Und seine Erlebnisse, seine persönliche Betroffenheit, obwohl er eben so hoch gebildet war, und dennoch wurde er diskriminiert und misshandelt von anderen nur wegen seiner Kastenzugehörigkeit. Das hat ihn eben mehr und mehr dazu bewogen, als Politiker sich für die Verbesserung dieser Situation einzusetzen. Ja, zum Beispiel hat er auch Gandhis Methode des passiven Widerstandes und des gewaltlosen Widerstandes übernommen, hat dafür gekämpft, dass Wasserstellen, also Brunnen geöffnet werden für alle Kasten. Und er hat sich immer wieder mit verschiedenen anderen Religionen beschäftigt und ja, hat schon 1935 gesagt, dass er zwar als Hindu geboren worden ist, aber dass er nicht als Hindu sterben würde. Ja, und er hat dann eben, nachdem er ausführlich sämtliche Weltreligionen studiert hat, das ist so ein Bild von seiner Familie, er sehr früh geheiratet, wie das zu seiner Zeit üblich war, mit 16 Jahren, seine Frau war 9 Jahre alt, wie das eben zu der Zeit in Indien so war. Die haben dann noch nicht direkt zusammengelebt, aber doch recht bald. Und ja, nachdem er eben sich intensiv mit Religionen beschäftigt hat, hat er für sich Kriterien aufgestellt, also Kriterien, denen eine Religion seiner Meinung nach genügen müsste. Und das ist eben einmal, dass die dem gesunden Menschenverstand sozusagen genügen muss, also nicht der Vernunft widersprechen darf, also im Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen muss und nicht einfach nur qua Offenbarung durch eine höhere Macht, die das behauptet, sich legitimiert. Dann muss Religion zweitens die Basis einer bewussten und verantwortungsvollen ethischen Praxis liefern. Das war eben auch ganz wichtig. Und Religion muss die fundamentalen Haltungen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit anerkennen und befördern auch. Also nur Religionen, die Mitgefühl und Metta auch fordert und fördert, ist seiner Meinung nach eine menschengemäße Religion, eine Religion, die Verbundenheit untereinander fördert, anstatt Trennung und Ausgrenzung. Und der vierte Punkt ist eben, dass die Ungleichbehandlung von verschiedenen Menschen nicht religiös legitimiert werden darf. Ja, dass also unfreiwillige Armut nicht heilig geregelt werden darf. Und er ist dann zu dem Schluss gekommen, dass nur der Buddhismus diese vier Kriterien alle erfüllt. Und es hat aber dennoch noch lange gebraucht, bis er tatsächlich dann 1956 konvertiert ist. Und in seiner Rede anlässlich der Konversionsfeier, was ein Riesenevent war mit annähernd 500.000 Menschen, die mit ihm auch konvertiert sind, da hat er in aller Schärfe mit dem Hinduismus und dem Kastenwesen abgerechnet und sich sehr bitter darüber beklagt, dass der Hinduismus nur dazu da ist, die Herrschaft von einigen wenigen zu stabilisieren und die Ausbeutung der großen Masse zu rechtfertigen. Ja, dass also Hinduismus auch der Knechtschaft der großen Masse der Bevölkerung basiert, die in Unwissenheit gehalten werden, ohne Bildung, ohne die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Er sagt, in vielen Jahrtausenden konnte keiner seiner Vorfahren jemals lesen und schreiben lernen, wenn man geschweige denn studieren. Ja, und gegen diese angeblich gottgegebene Ordnung rebelliert er auf und auch dagegen, dass angeblich nur das schlechte Karma der Menschen daran selber schuld sein sollen. Ja, und es gab zwar auch innerhalb des Hinduismus verschiedene Reformbewegungen und auch gerade gebildetere Hindus, die auch nicht damit einverstanden waren und auch heute nicht sind, wie mit Hindu-Rivalen teilweise auch heute noch umgegangen wird, aber das reichte ihm irgendwann halt nicht mehr. Mahatma Gandhi war einer, der persönlich auch sehr gegen diese Praxis der Unberührbarkeit war und das auch eben in seinem persönlichen Verhalten ganz klar gemacht hat. Er hat selber die Toiletten geputzt und hat das auch von seinen Anhängern erwartet und hat da keine Kastenallüren geduldet. Aber auch Gandhi hat nur bis zu einem gewissen Punkt verstanden, dass Ambedkar, dass ihm das nicht reichen würde und dass Hinduismus so, wie er damals war und vielleicht auch heute ist, dass es nicht möglich ist, innerhalb des Hinduismus, innerhalb des bestehenden Systems, diesen Aspekt wirklich zu ändern zugunsten der Betroffenen. Ja, und so ist Ambedkar dann doch irgendwann sehr auf Distanz zu Gandhi gegangen und ist sogar auch gegen ihn angetreten zu einem bestimmten Zeitpunkt, als es dann darum ging, wie die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Indien im Zuge der Unabhängigwerdung Indiens repräsentiert werden, als es darum ging, wie werden Parlamente gewählt, welche Wählerschaften gibt es für welche Volksgruppen. Da war ganz klar, dass sowohl die Sikhs als auch die Muslims ihre separaten Wählerschaften bekommen würden. Und das hat Ambedkar dann auch für die Dalits gefordert. Und da ist er ganz massiv mit Gandhi aneinandergerasselt, der das absolut nicht eingesehen hat. Und der dann einen seiner berühmten Fasten bis zum Tode Aktionen gestartet hat. Und Ambedkar hat das eine Weile durchgehalten und hat dann aber irgendwann nachgegeben, weil ihm ganz klar wurde, wenn er da stur bleibt und Gandhi stirbt tatsächlich, dann würde das eine Gewaltwelle nach sich ziehen, die er nicht verantworten wollte. Dann hat er halt nachgegeben und ja, somit sind dann eben die Dalits nicht in den Genuss von separaten Wählerschaften gekommen. Aber Gandhi war trotzdem ein großer Fan von Ambedkar und er hat auch dafür gesorgt, dass Ambedkar letztlich in das erste Kabinett des unabhängigen Indiens aufgenommen wurde als erster Justizminister von General Nehru. Und er war dann eben auch maßgeblich an der Formulierung der indischen Verfassung beteiligt. Und das ist eine ganz, ganz moderne Verfassung geworden. Und dennoch konnte er sich nicht mit allem, was er gerne wollte, was vor allem das Familienrecht angeht, was er reformieren wollte, damit konnte er sich letztlich gegen die konservativen Hindus nicht durchsetzen. Und war dann irgendwann auch so desillusioniert, dass er irgendwann das Handtuch geschmissen hat und resigniert, also zurückgetreten ist als Justizminister. Und er war dann auch schon sehr krank, er hatte Diabetes und irgendwann hat er dann wohl gemerkt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, diesen Vorsatz, den er schon vor 20 Jahren gefasst hatte, nämlich eine andere Religion zu wählen, bevor er stirbt, dass er das jetzt bald würde umsetzen müssen. Und das war dann 1956 der Fall. Ja, und leider hat Ambedkar das dann wirklich auch nur 6 Wochen überlebt, seine Konversion, und mit ihm, wie ich eben schon mal erwähnt habe, sind fast 500.000 seiner Anhänger auch konvertiert. Und die waren dann natürlich verwaist und völlig verzweifelt und hatten auch überhaupt keine Ahnung, was das nun heißt, Buddhist zu sein ohne ihren Anführer. Und in dieser Situation war Bhantisanga Rakshita mehr oder weniger durch einen Zufall der Geschichte in der Nähe und also auch in Nagpur, was eben der zentrale Ort der Konversion war, in Maharashtra. Und er ist dann praktisch eingesprungen als Notnagel, um einen Vortrag nach dem anderen zu halten und die jetzt ganz frisch konvertierten ehemaligen unberührbaren, jetzt plötzlich neuen Buddhisten, um die zu trösten und ein bisschen zu leiden. Was heißt das überhaupt? Was für sie, für ihr Leben, dass sie jetzt Buddhisten sind? Ambedkar hat ihnen zwar eine ganze Liste an Handlungsanweisungen in die Hand gegeben, aber sie standen doch jetzt sehr, sehr alleine da. Und ich habe jetzt noch ein paar Filmausschnitte mitgebracht. Die sind aus einem Film von einem David Blundell, einem Amerikaner, der den zusammen mit Luca Mitra produziert hat.
Warum hat man das denn so lange gemacht?
Ja, das habe ich auch mehrmals gefragt. Und die Antwort, die ich darauf gekriegt habe, war, dass ihm der Zweite Weltkrieg dazwischen gekommen ist. Und er dann im Zuge des Zweiten Weltkrieges eben da nicht dieses Fass aufmachen wollte, um den Kampf der Briten gegen Nazi-Deutschland, den er unterstützt hat, nicht irgendwie zu konterkarieren. Und deshalb heißt es, dass er eben abwarten wollte, dass der Krieg gewonnen wird. Ja, und dann kam eben die indische Unabhängigkeit in 1947 und dann kam eins nach dem anderen, dann wurde er ins Parlament berufen als Minister und ich schätze, dass das ihn so beschäftigt gehalten hat, nehme ich an, dass eben erst diese absolute Desillusionierung mit den Hindu-Familiengesetzen ihn dann dazu gebracht hat, zurückzutreten und er diesen Schritt dann endlich gegangen ist. Also das habe ich mich auch oft gefragt, warum er das nicht eigentlich viel eher gemacht hat. Er hätte ja so viel mehr machen können. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe nicht mehr geschafft, ich wollte die eigentlich übersetzen und das eben dann so kurz. Aber im Grunde sind die ganzen Infos, die in den Text kommen, das habe ich euch gerade schon alles erzählt und vielleicht wird das dann mit dem Englischen auch so, sonst fragt.
Hard to go down South Bombay.
Da geht es jetzt
they have a very pretty little pond in the Roman area. They have two other things. They had a very advanced mayor who was determined to fill the law that had just been passed by a reformer that all public places were open to untouchables. So he invited Ambedkar to come to Mahad and sort of have a conference.
Thousands of people, many of them not untouchable, showed up to take part in the conference.
And in the middle of the conference, they decided to test this law and marched to the Mahad tank or pond and drank. And then a rumor spread through the town that they were on their way to the temple.
They were, however, not on the way to the temple. But the rumor spread anyway, and out of their fear, the caste Hindu grabbed batons and other weapons and went to meet the peaceful demonstrators.
They were attacked, beaten up, sent back, and the pond was very ritually purified. Well, they were furious about this, but Ambedkar waited. He didn't immediately take retaliatory action. He waited, and then he called another conference in Mahad. And at that conference, the Manu Smriti, the ancient law book that decreed all kinds of punishments for people who challenged the caste system, was burned. I met a school teacher who said Ambedkar had asked him to copy out those parts which were anti-Shudra, and anti-woman. Shudra is the fourth caste down. The touchables are actually below that, but the Manu Smriti deals with Shudras. And this school teacher said that he had a Brahmin, Sahasrabhuti, burn those parts of the Manu Smritis which were so anti-humanity. At any rate, Mahad became a watchword. But Ambedkar did not go back. He said, we'll fight it in the courts. And eventually the courts came out in Ambedkar's favor. The other thing that made him famous is called the Round Table Conference.
By the 1930s, what? India was on its way to independence, but everything was suddenly drawn to a halt when the Second World War began. The British could not go forward with any self-governance plans because of the war. From 1939 to 1945, India was drawn into the bloody conflict. Dr. Ambedkar continued his fight for untouchable rights and encouraged people to form military units for joining the Allied forces. After the end of the war, India's independence grew nearer. In 1946, an interim government was announced, and the Untouchables, with the help of the Muslim League, gained one seat after the Hindu Congress Party denied them any representation. In August 1947, India and Pakistan were declared independent.
So India, with over 380 million people and 100 creeds, now has two flags flying. One of the Earth's ancient civilizations, her future is beset with strife. On this historic occasion, the first constituent assembly is addressed by Prime Minister Pandit Nehru, political leader in the fight for independence. Delirious crowds break through police lines in a near riot that results in minor casualties.
Much thought had gone into determining who would lead India in writing the constitution. Upon independence, on the recommendation of Gandhi, Nehru asked Dr. Ambedkar if he would join his cabinet as first law minister. 2 weeks later, a committee was appointed to draft India's new constitution under the chairmanship of Dr. Ambedkar. On November 4, 1948, Dr. Ambedkar presented his draft of the Constitution. In his speech, he stated, "No matter how good a Constitution may be, if the means to implement it are not good, then the Constitution proves no better. If we want to establish a democracy, then we must implement our social and economic ideals by means of peaceful and constitutional measures. Democracy's life is based on liberty, equality, and fraternity. There is a total lack of equality in India. We have equality in politics, but inequality reigns in the sphere of society and economics. If we say to ourselves that we are a nation today, it would perhaps be deceiving to ourselves. How can a people divided into thousands of castes and subcastes become one nation? The way to grow strong and united is to remove all such barriers." On November 26th, the Assembly approved the Constitution, and President Dr. Rajendra Prasad said, "We never did a better thing than have Dr. Ambedkar on the drafting committee and select him as its chairman."
It's very clear that he is. He said, he's a diabetic. He resigned. This left the government. Well, those years, 51 to his death in 56, were filled with research, with writing, with visiting Sri Lanka, with visiting Burma, meeting with his people, but also trying to deal with his bad health. He married again. He married a doctor, a woman doctor who was unmarried, and she took care of him.
20 years after the Mahar Conference, Dr. Ambedkar announced plans to embrace Buddhism. India's most senior monk received him into the faith. He asked the 500,000 of his followers seated on the ground at Nagpur to stand and join him in embracing Buddhism. They stood up.
One mustn't forget that the conversion to Buddhism was not just an accident. It was the result of very deep thought, and it was the result of his conviction that religion is of very great importance in human life, and that if you wanted to bring about important social, economic, and religious changes, especially in a place like India, it has to be on the basis of religion.
Within 2 months of this event, Dr. Ambedkar passed away in Delhi.
His funeral in Bombay, the funeral procession, was the biggest one India has ever known.
Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concessions to the prejudices of our opponents. Bring them in, so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity.
Dr. Ambedkar left a legacy of social transformation to help the world's dispossessed.
And Dr. Ambedkar's life was very much dedicated to the untouchable, to the poor, and I think that it's tremendous, because in Buddhism, the first of the Four Noble Truths is the truth of suffering. And his life, his work, is clearly an example. Because I feel he is the first socially engaged Buddhist, although that word was not known during his time, because he was the one who feel that Buddhism and politics must go together.
He was the product of his time to a great extent, and for those times have changed. So I don't think we'll see another Ambedkar any more than we'll see another Gandhi or another Nehru. Though he was a man of his times, one could also say that in a way he did tower above his times. He had a fairly broad vision for India and for his own people.
Yes, that's